Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die Schwimm-WM ist heute zu Ende gegangen. Die Beckenschwimmer haben ihre letzten Wettbewerbe ausgetragen und wir, glaube ich, können einen König dieser Weltmeisterschaften ausrufen. Das muss wohl Caleb Dressel sein. Darüber, über das Abschneiden des DSV insgesamt und über ein Fazit zu dieser WM, darüber spreche ich jetzt mit Ex-Kurzbahn-Europameister Yannick Leperz, der schon die ganze Woche dabei war. Hallo Yannick.
Ja, auch von mir. Hallo zum wahrscheinlich erstmal letzten Mal.
Ja, ich finde schon sehr, sehr traurig, weil wir ich immer großen Spaß gehabt habe in der letzten Woche. Aber bei den nächsten Schwimmwettbewerben können wir vielleicht dich wieder anfragen.
Auf jeden Fall bin ich da wieder dabei.
Yannick, es gab heute noch mal ein paar Wettbewerbe und ich habe eben gerade schon Caleb Dressel erwähnt. Die männliche 4x100 Meter Lagenstaffel hat heute dann noch mal in 3:27.91 den Wettbewerb gewonnen und es war Caleb Dressels 7. Goldmedaille. Er ist damit gleichgezogen mit Michael Phelps vor ein paar Jahren, der auch mal 7 Goldmedaillen bei einer WM geholt hat. Ich würde so gern über die, wir sprechen gleich noch über die Damen und wer da die Königin ist, aber der König ist Caleb Dressel.
Ja, absolut unbestritten, also vor allem der Sprinterkönig. Also ich glaube, man hat es noch nie in der Form gehabt bei einer Weltmeisterschaft, dass einer so im Sprintbereich so gut aufgestellt ist, dass er im Schmetterling schwimmen und im Kraulschwimmen die beiden kurzen Distanzen gewinnt und dabei noch mit 3 Staffeln zusätzlich die Medaillen holt. Also wir haben da jetzt eine ganz neue Qualität erlebt, weil auf den kurzen Strecken mal die Leistungsdichte auch so hoch ist, dass immer mal irgendwas schief geht. Also dass man durchaus auch mal Zweiter oder Dritter wird, also schon äußerst ungewöhnlich, dass man da in allen 4 Einzelendrennen auch so gut durchkommt.
Ja, er hat heute die Staffel zusammen mit Matt Grievers, Kevin Kortz und Nathan Adrian gewonnen und er hat auf der Schmetterlingsstrecke nochmal alles stehen lassen. Das war heute nochmal eine sehr beeindruckende Standortbestimmung von Caleb Dressel. Er hat nochmal den anderen gezeigt, Leute, hier gibt's nur einen, über den hier geredet wird bei den Herren.
Auf jeden Fall, also er hat mit einer knappen Sekunde Abstand die schnellste Zeit über Delfin ins Wasser gebracht in der Lagenstaffel. War einer von 2 Unterschiedsschwimmern, wie ich es mal nennen würde, heute in der Staffel neben Adam Peaty im Brustschwimmen, der seinen Kontrahenten auch mindestens 1,5 Sekunden abgenommen hat. Also bei den beiden hat man die extremen Verschiebungen im Feld dann heute auch wirklich, der Laie hat es auch sehen können, sage ich mal so. Da waren heute die 2 am Werke, die so dass die Sprintrennen bei der WM dominiert haben.
Ja, Adam Peaty mit seiner Staffel ist auf Platz 2 gekommen, 1 Sekunde hinter den USA, auf Platz 3 Russland. Und ja, die Briten und die Amerikaner haben die Wettbewerbe beherrscht, allerdings vor allen Dingen die Amerikaner, die wirklich Goldmedaille um Goldmedaille gesammelt hat. Wo wir gerade bei den Staffeln sind, dann können wir auch gerade noch über die 4x100 Meter Staffel der Damen sprechen, weil die haben heute mal den Weltrekord nochmal neu aufgestellt über die 4x100 Meter Lagen. Mit Kathleen Baker, mit Lily King, mit Kelsey Worrell und mit Simone Manuel. Lily King hat die 2. Goldmedaille am heutigen Tag geholt. Auch diese Staffel war relativ ungefährdet. Und wer waren für dich da die Unterschiedsschwimmer?
Das waren auf jeden Fall die beiden Brustschwimmerinnen, nämlich eben Lily King und bei den Russinnen die Julia Efimova. Mhm. Man hat gesehen, nach dem Brustschwimmen war eigentlich klar, dass es nur, also dass Gold und Silber eigentlich vergeben sind. So groß war der Abstand zu den Drittplatzierten. Also es ist ganz spannend, dass die Unterschiede auf den 100 Meter Brust gerade bei den Damen so groß sind zwischen der ersten und zweiten und den weiter folgenden bei den Staffeln, dass diese Distanz eigentlich diese Disziplin bei den Staffeln heute entschieden hat.
Ja, sogar Efimova hat sogar eine schnellere Zeit als Lily King geschwommen, auf den ersten 50 Metern 17 Hundertstel schneller, auf den zweiten 50 Metern dann 28 Hundertstel schneller. Julia Efimova hat sich dann tatsächlich nochmal so ein ganz kleines bisschen belohnt mit dieser stärksten Zeit über die Bruststrecke. Das war nochmal eine richtig starke Vorstellung von ihr. Wir reden ja gleich nochmal im Einzelrennen von ihr.
Genau, das war dann nochmal der, ja, auch für sie dann doch irgendwie, egal wie man die Vorgeschichte sieht, ja, krönender Abschluss der Weltmeisterschaften. Also sie lässt sich nach wie vor nicht von allen Stimmen von außerhalb beirren, zieht ihr Ding eisern durch, egal ob Staffel oder Einzel. Also die muss schon Nerven wie Drahtseile haben, dass sie so die ganzen letzten Jahre auch das irgendwie alles durchgestanden hat.
Ja, sie hat über die 50 Meter Brust hat sie heute die Silbermedaille geholt hinter Lilly King. Und das Rennen gab es ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden vor dem Staffelrennen. Lilly King hat es gewonnen. Julia Efimova und Lilly King haben sich hinterher die Hand gegeben tatsächlich nach dem Wettbewerb, was ja nicht immer der Fall war in dieser Woche. Efimova hat noch rüber gesprochen, das konnte man quasi von den Lippen ablesen, good job zu Lilly King. Lilly King hat da gezeigt, dass sie die stärkste Brustschwimmerin war, aber Julia Efimova, trotz ihrer Vergangenheit, muss man dann ja auch sagen, hat hier wirklich sehr, sehr gute 8 Tage gehabt. Im letzten Ende steht es ja dann auch im Zweifel für den Angeklagten.
Muss man auf jeden Fall so sehen, und sie hat auch vom ersten Tag an jetzt wirklich bis zum letzten Rennen der Damen in der Lagenstaffel gute Leistung gezeigt, und wie ich gerade schon angedeutet habe, ihr macht scheinbar alles, was drumherum passiert, so gar nichts aus, und sie kann ihre Leistung auf den Punkt bringen, hat aber eben auf den 50 und 100 Meter Brust jemanden gehabt aus den USA mit der Lilly King, die einfach noch ein kleines Stückchen stärker war, die sich mit Weltrekorden auf beiden Strecken dann auch für ihre Leistung belohnt hat.
29,40, der neue Weltrekord vor Lilly King, vor Julia Efimova und Katie Miley, die aus den USA in 29,99 dann auch noch unter 30 Sekunden geblieben ist. Ruta Maldutite dann auf dem 4. Platz. Es gab noch weitere Strecken, über die wir heute sprechen möchten, und ich habe dich schon in der Vorbereitung darauf angesprochen, habe zu dir gesagt oder dir geschrieben, Chase Kalish, die Bruststrecke, die musst du mir bitte erklären, weil der hat heute auf der Bruststrecke über die 400 Meter Lagen der Männer, hat er unglaublich Raum zwischen sich und seine Konkurrenten gelegt und hat das Rennen am Ende in Championship Record in 4:05:90 gewonnen und ist dabei nur knapp über dem Weltrekord von Michael Phelps geblieben. Es ist die, ja, also wenn die 100 Meter Freistil die Königsdisziplin sind, wenn man es mit Leichtathletik vergleicht, dann können die 400 Meter Lagen vielleicht als der Zehnkampf der Schwimmer bezeichnet werden, oder?
Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also bei den 400 Meter Lagen muss man jede Schwimmart so beherrschen, dass man sie 100 Meter auf einem wirklich herausragenden Niveau schon schwimmen kann. Und ja, er ist gerade so der Meister darin, indem er jetzt die 200 und die 400 Meter Lagen bei der WM jetzt gewonnen hat. Heute das Brustschwimmen, ja, du hast mich gefragt, was die Besonderheit ist, was ihn da besonders auszeichnet. Die Erklärung ist erstmal ganz einfach. Er ist einfach der mit Abstand schnellste Schwimmer auch im 200 Meter Brust Einzelrennen. Also er schafft da Leistungen, wo maximal noch ein David Verashto und der drittplatzierte Japaner Daya Seto mithalten können. Alle anderen Schwimmer im heutigen Finale sind einfach deutlich langsame 200 Meter Brustschwimmer. Und das ist eben so die Referenz, die man auch für die 100 Meter Brustteilstrecke auf 400 Meter Lagen und immer ziehen kann. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, man ist auf 200 Meter Brust 4-5 Sekunden schneller als die anderen, dann dann holt man da auch mal 2-3 Sekunden auf der 100 Meter Strecke raus. Also ja. Das muss man gar nicht groß mit der Technik erklären, sondern einfach mit der größeren Leistungskapazität.
Was mich halt so fertig gemacht hat heute, war, er war deutlich länger unter Wasser bei seinen Zügen. Er hat weniger Züge gehabt als die Gegner, war deutlich länger unter Wasser und hat in diesen Tauchphasen anscheinend, hat er unglaublich Meter zwischen sich und die Konkurrenz gebracht. Und das ist halt das, was mich dann so verwundert, wo ich dann denke, ja, wie kriegt er denn das Tempo dann zustande? Wo kriegt er dann das Tempo zustande?
Wenn die Frequenz relativ ruhig ist, bedeutet das meistens, dass der Beinschlag betreffend Schwimmers ziemlich stark sein muss. Also, dass er sehr viel Wasser wegdrücken kann mit den Beinen, mit den Füßen, dass da wirklich ein optimaler Vortrieb von hinten rauskommt. Und die schwächeren Brustschwimmer erkennt man beim Lagenschwimmen meistens, dass sie versuchen, über die Frequenz, also über die Arme zu kommen, aber da nicht unbedingt schneller werden, weil die Arme dann relativ schnell zumachen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Also, ich war auch ein relativ schlechter Brustschwimmer für Lagenverhältnisse und habe dann immer versucht, die Frequenz hochzunehmen, aber das hat im Prinzip dann gar nichts gebracht. Also das Zielführende ist dann schon immer ruhig zu bleiben und versuchen, den Beinschlag hinten gut einzusetzen.
Ja, Chase Kalish hat die 400 Meter ja quasi pulverisiert, beziehungsweise seinen Gegnern nur seine Ferse gezeigt. 2:48, David Verashto ist auf Platz 2 gekommen und Daya Seto, der 2015 in Kasan gewonnen hatte, ist mit über 3 Sekunden auf Platz 3. Das sind ja Welten, auch wenn es 400 Meter sind.
Das sind auf jeden Fall Welten, aber wenn man sich jetzt mal guckt, was dahinter dann passiert, da sind nochmal 2,5 Sekunden zwischen Rang 4 und 5, und Was mich absolut verwundert hat, ist der nur sechste Platz vom Olympiasieger Kosuke Hagino aus Japan. Also der lag bei den Weltmeisterschaften aus Gründen, die wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht kennen und auch nicht beurteilen können, ziemlich weit daneben, war auch mit seiner 200 Meter langen Performance außer der Medaille, wahrscheinlich der Silbermedaille, recht unzufrieden. Also mit der Zeit war er sehr unzufrieden. Ich glaube, der wird in eine ziemlich eingehende Analyse mal gehen, weil er eigentlich auch angekündigt hatte, nach dem Rücktritt von Michael Phelps und der Pause von Ryan Lochte, wird er so der neue Dominator des Weltschwimmens. Also da war dann der Mund ein kleines bisschen größer als die Taten aktuell noch.
Ja, Kosuke Hagino nur auf Platz 6 und der war knapp 7 Sekunden dahinter. Also es sind ja wirklich Ligen, die dazwischen sind. Auf jeden Fall hat Chase Kalish diese 400 Meter Lagen beherrscht und also für mich als jemand, der das nur zuschaut und selber nicht, selber kein Schwimmer ist und kein Top-Schwimmer ist, war das heute die beeindruckendste Leistung, gebe ich ganz offen zu. Wir haben noch zwei Damenwettbewerbe, wo ich dann gerne von dir deine Meinung hören möchte, wer denn jetzt die Königin der Schwimmerinnen waren. Weil über die 50 Meter Freistil hat Sarah Sjöström gewonnen in 23,69, nur 200stel über ihrem Weltrekord, den sie erst gestern im Halbfinale aufgestellt hat. Vor Ranomo Kromowidjojo, die einen Landesrekord aufgestellt hat in 23,85 und Simone Manuel, die in 23,97 noch Amerika-Rekord geschwommen ist. Das war ein sehr spektakuläres Rennen auch heute.
Ja, genau. Man hat auch gesehen, Sarah Sjöström ist nicht als allerbeste vom Start weggekommen. Da lag die Niederländerin Kromowidjojo noch ein ganzes Stück vorne. Aber mit ihren wirklich raumgreifenden und kraftvollen Zügen hat sie sich dann nach und nach auf den ersten Platz geschoben und dann am Ende auch knapp die Nase vorn gehabt. Wie wir gestern vermutet hatten, ein klein wenig langsamer als beim Weltrekordrennen, weil es einfach nicht immer zu 100% passen kann. Aber immer noch unter der alten Bestmarke von Britta Steffen und immer noch ein extrem hohes Niveau. Und ja, Königin der Wettkämpfe, ich glaube, da könnte man sie schon in die ganz enge Auswahl mit reinnehmen.
Ja, wir sprechen gleich darüber, weil über die 400 Meter Lagen der Damen, da hat Katinka Hostu gewonnen in 4,29,33. Entfesseltes Budapester Publikum, die ihre Landsfrau nach vorne gepeitscht haben. Sie hat mit knapp 3 Sekunden Vorsprung vor Mireia Belmonte gewonnen und Sydney Pickram aus Kanada. Yui Ohashi ist auf Platz 4 eingelaufen. Katinka Hostu hat es heute nochmal allen gezeigt. Sie hatte zwischendurch so ein ganz kleines bisschen den Eindruck gemacht, als sei sie müde. Und das hat sie heute aber durchaus widerlegt. Championship Record hier über die 400 Meter Lagen nochmal.
Das hat sie auf jeden Fall widerlegt, wenn da ein paar Anzeichen zu sehen waren von Müdigkeit. Aber ich glaube, die Situation ist auf der einen Seite auch total belastend für sie, auf der anderen Seite bestimmt auch irgendwie fördernd oder ja einfach auch schön für sie, zu Hause vor eigenem Publikum zu schwimmen. Also ist so bestimmt so der Zwiespalt. Und ich glaube, das Allerwichtigste für sie war einfach die Titel über 200 und 400 Meter Lagen, über ihre zwei Hauptstrecken, über ihre Lieblingsrennen zu gewinnen. Und ich glaube, ganz Ungarn wäre enttäuscht gewesen, wenn sie das nicht geschafft hätte. Aber sie hat es wirklich geschafft und beide Male auch, ja, souverän kann man schon sagen. Und das ist dann wirklich auch eine große Leistung, so dem nationalen Druck standzuhalten.
Wir haben jetzt Sarah Sjöström, wir haben Katinka Hostu, wir haben Katie Ledecky gehabt. Habe ich noch jemanden vergessen, der von den Schwimmerinnen großartige Leistung gebracht hat? Weil das sind ja die drei,
Bitte? Ja, ich denke, die Lilly King mit ihren beiden Weltrekorden und dem Staffeltitel, ja, die muss man dann noch schon auf jeden Fall auch ganz weit vorne mit anmerken. Aber wenn man jetzt das mal gewichten sollte, auch was die Rekorde angeht und alles, also ich glaube, die Sarah Sjöström ist so ein bisschen das Pendant zu Caleb Dressel. Lustigerweise ähneln sich da auch die Strecken mit jeweils 50 Meter Freistil und Schmetterling. Und Dressel hat halt den Vorteil, dass er eine starke Mannschaft noch hinter sich hat und auch in den Staffeln erfolgreich sein kann. Aber so was die Fähigkeiten, was die Skills angeht, was ähneln sich die beiden schon sehr. Und ich glaube, die könnte man so schon auf ein Niveau setzen, was die Titelkämpfe angeht.
Ja, Sarah Sjöström, die gleich am ersten Tag mit einem Paukenschlag für Schlagzeilen gesorgt hatte, als sie in der 4x100 Meter Freistilstaffel den Weltrekord als Startschwimmerin dann verbessert hatte. Das war eine Geschichte, die gleich am ersten Tag für großes Aufsehen gesorgt hat. Und dann haben wir noch einen Wettbewerb, den letzten Wettbewerb bei den Herren. Wir haben noch zwei Wettbewerbe bei den Herren. Camille Lacour gewinnt über die 50 Meter Rücken zum dritten Mal hintereinander WM-Gold vor Junja Koga und Matt Grievers. Camille Lacour, hat's mit seiner Nasenklammer hat das dann doch nochmal geschafft.
Ja, genau. Also eigentlich auch eine interessante Geschichte, dass er irgendwann dann einfach aufgehört hat, die 100 Meter Rücken bewusst zu schwimmen, sondern sich einfach auf die kurzen, nicht olympische 50 Meter Strecke konzentriert hat und die einfach so zu seinem Ding gemacht hat, weil da hat es eigentlich immer geklappt. Die 100 haben mal geklappt, ganz hervorragend. Ich erinnere an 2010, auch in Budapest, als er aus dem Nichts kam und Europameister wurde. Ansonsten waren es meistens dann doch eher die 50, die gut bei ihm funktioniert haben. Und er hört ja auch auf, wie ich das verstanden habe. Heute war sein letztes internationales Rennen. Und ich glaube, einen schöneren Abschluss kann man sich auch gar nicht vorstellen.
Ja, er hat die Strecke nochmal beherrscht vor Junya Koga aus Japan und Matt Grievers aus den USA. Und dann haben wir noch die 1500 Meter der Herren, die sehr, sehr spannend geraten sind. Gregorio Paltrinieri hat die Goldmedaille gewonnen vor Michailo Romanchuk. Aber es waren nur 1,30 Unterschied, 1,29 um genau zu sein. Mac Horton war dann schon knapp 12 Sekunden dahinter. Das war ein faszinierender Zweikampf zwischen dem Italiener und dem Ukrainer heute.
Genauso, gerade zwischendrin in dem Rennen, also so ja in der mittleren Spanne zwischen 500 und 1000, war das ja quasi parallel schwimmen und erst so ganz langsam, dann hat sich Paltrinieri ein klein wenig abgesetzt. Es war schon überraschend, der Ukrainer ist gerade auch 20, 21 Jahre alt, hat aber jetzt in den letzten Jahren auch wirklich gute Steigerungsraten, ist mit 18 Jahren, glaube ich, das erste Mal unter 15 Minuten auch schon geschwommen. Und jetzt ist er wirklich ganz in der Weltspitze angekommen und ich glaube, der zweitschnellste Europäer aller Zeiten dürfte das auch sein. Es war schön, dass auch mal ein 1500-Meter-Rennen dann wirklich in so einem Zweikampf, wenn auch nicht im Schlusswort, aber doch über lange Zeit einen Zweikampf beinhaltet hat.
Ja, also wenn man sich die Zwischenzeiten, die Splits von Gregorio Paltrinieri anschaut, er hat auf der Bahn, auf der fünften Bahn, auf die 250-Meter-Bahn 29.01 geschwommen und die vorletzte Bahn ist er in 29.20 geschwommen. Also auch hier wieder ein unglaublich regelmäßiges Tempo für den Italiener, der hier Weltmeister geworden ist. Die Weltmeisterschaft, die Schwimmweltmeisterschaft ist zu Ende. Bevor wir auf das Fazit des DSV kommen, wie fällt denn dein Fazit insgesamt aus? Wir hatten, wenn ich richtig gezählt habe, 12 oder 13 Weltrekorde insgesamt. Wie fällt dein Fazit insgesamt aus?
Insgesamt würde ich mal sagen, dass wir erlebt haben, dass die Amerikaner die Nach-Phelps-Ära ja fast optimal eingeleitet haben. Also da kann man ja wirklich gar nicht meckern. Also ein paar kleine Schwächen bei den Damen haben sie noch. Wenn ich jetzt mal an 200 Meter Schmetterling zum Beispiel denke oder im Lagenschwimmen sind sie gerade auch nicht ganz weit vorne. Aber sonst sind da wirklich fast überhaupt keine Lücken. Und so bei den Männern gerade die Jahrgänge 1995 bis 1997, also jetzt Anfang 20, die jetzt gerade da so reinwachsen sollten, sage ich, weil in anderen Nationen sind sie da noch nicht so weit, aber bei den Amerikanern sind die Leute da einfach schon Weltspitze. Und ich glaube, da muss sich aktuell gar keiner Sorgen machen. Bisschen mehr Sorgen müssen sich, wir kommen gleich noch drauf, nehmen vielleicht unserem deutschen Team, auch Australier und Japaner, die werden, glaube ich, gar nicht zufrieden sein mit den Meisterschaften, mit zu wenigen Medaillen aus deren Sicht und auch einfach ja zu wenig Gold. Man muss es gleich mal auf den Punkt bringen.
Ja.
Da waren die Erwartungen mit Sicherheit auch höher.
Ja, also Australien, Japan gehörten vielleicht zu den Verlierernationen hier und wir müssen es tatsächlich dann auch sagen, auch der DSV hat mal wieder für nicht so gute Schlagzeilen gesorgt. Franziska Hentke mit der Silbermedaille, es ist gegenüber Olympia 2016 und 2012 dann wenigstens eine Medaille geworden, aber hinter den Kulissen hat es wieder gewaltig gekracht, unter anderem wegen eines Artikels dann von der Süddeutschen, die dann einen Brief öffentlich gemacht hat von einem Mitarbeiter des Leipziger Instituts für angewandte Trainingswissenschaft. Henning Lamberts hat dann gesagt oder hat sich dagegen gewehrt, gegen diese Berichte. Wie empfindest du das Abschneiden des DSV? Weil wir sprechen jetzt, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch über Schwimmen. Wir reden jedes Mal darüber, dass es dann Ärger und Knatsch im DSV gibt nach diesen Turnieren.
Ja, ist eigentlich schlimm, dass das dann immer hängen bleibt.
Ja.
Gerade wenn wir dann auch mal wieder ein Erfolgserlebnis hatten mit dem, zumindest mal dem Silberrang der Franziska Hentke. Also ich glaube, es kann gerade überhaupt nicht mehr unterschieden werden zwischen persönlichen Befindlichkeiten und sachlichen Differenzen. Und da wird gerade alles in einen Topf geworfen. Und ich habe so das Gefühl, aus allen Seiten kommt jetzt irgendwas, was sich vielleicht auch noch gegen den Bundestrainer in den letzten Jahren aufgestaut hat. Jeder sieht jetzt so seine Chance, das jetzt auch noch damit reinzuwerfen. Und Henning hat überhaupt keine Zeit mehr, sich mit wirklich sachlichen Fragen und der Zukunft zu beschäftigen, sondern ist eigentlich nur damit zugange, überall die Löcher zu stopfen, die sich gerade auftun. Und ja, Thomas Rupprath hat, glaube ich, auch dafür geworben, doch mal ein bisschen auch einfach zu vertrauen. Also wir sind einfach in den letzten Jahren auch, ja klar, ein Stück von der Weltspitze entfernt gewesen. Und es werden Veränderungen angestoßen. Und ja, da fehlt dann aber so das letzte Vertrauen, dass es auch mal über einen längeren Zeitraum beibehalten wird. Und ja, ich glaube einfach, dass es nicht der richtige Weg ist, dann so viele Sachen auch in die Öffentlichkeit zu bringen und ja, das einfach nicht in den richtigen Orten zu diskutieren.
Ja, prinzipiell geht es ja so ein ganz kleines bisschen darum, Henning Lamberts hat Trainingspläne umgestellt, hat darauf gepocht, dass die Schwimmer mehr übers Krafttraining gehen sollen und dadurch dann diesen Kraftzuwachs holen sollen. Du hast zum Beispiel auf deiner Facebook-Seite, habe ich das gelesen, hattest du dich auch dazu geäußert, schon Anfang dieses Jahres, dass du das auch umgestellt hattest. Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen damit?
Ja, ich kann das wirklich nur gerade für die Leute, die 50, 100 Meter und auch 200 Meter Strecken schwimmen, dringend ans Herz legen. Weil einfach guckt man sich jetzt, man muss jetzt einfach auch die Paradebeispiele als Benchmark heranziehen. Also Adam Peaty, Caleb Dressel, bei den Damen Sarah Sjöström, Katinka Horschuh, viele weitere, auch bei den Männern ist da die Liste unendlich, wo einfach ein so großes Kraftmaximum vorhanden ist, dass diese Leute mit Zeiten, die Rennen anschwimmen können, die zwar schnell erscheinen für sie, aber durch diesen Kraftüberschuss überhaupt nicht so fordernd sind, dass sie nicht auch noch die Rückbahn schaffen. Also man schafft sich einfach da einen Kraftüberschuss, den man im besten Fall auch dann bis zum Ende des Rennens durchbringen kann. Und es sind einfach nicht mehr die dünnen, langen Kerle, die da gerade auf den kurzen und auch noch bei 200 Meter auf den Strecken dominieren, sondern es sind einfach die Krafttypen. Also ja, ich kann nur raten, einfach diesen Weg versuchen weiterzuführen und da dem Bundestrainer auch mal zu vertrauen über einen längeren Zeitraum, dass man das einfach auch konsequent verfolgt.
Ja, Philipp Heinz hat sich dann ja auch zwischendurch geäußert, hat gesagt, Mensch, ich will lieber nichts sagen, sonst werde ich nur wütend und sonst endet das wieder im Anschreien. Die beiden haben sich wohl ausgesprochen, Henning Lamberts und Philipp Heinz dann auch. Es gibt diesen Brief vom Mitarbeiter von diesem Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Der hat der Präsidentin, der DSV-Präsidentin Gabi Dörries einen Brief geschrieben, wo er raus zitiert wird, wo er geschrieben hat, er muss ja hilflos zusehen, wie in kurzer Zeit das zugrunde gerichtet wird, was wir über lange Jahre mühevoll am Laufen gehalten haben. Das ist ja schon sehr, sehr harsche Kritik am DSV beziehungsweise am Bundestrainer Henning Lamberts. Wie kann es denn jetzt überhaupt weitergehen? Weil es ist ja mal wieder richtig, richtig Feuer unterm Dach beim DSV.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Also ich muss erst mal überlegen, wie kommt jetzt der Zeitpunkt zustande? Also warum kommt jetzt gerade der Brief an die Öffentlichkeit? Wie wurde der den Redaktionen zugespielt? Wie auch immer, wie kann das jetzt genau in die WM-Phase wieder rein, wenn der Brief dann schon im Herbst 2016 verfasst und verschickt wurde? Und grundsätzlich geht es auch nicht darum, alles einzureißen, was man über die letzten Jahre und Jahrzehnte an Erfahrung gesammelt hat, sondern es geht um eine, also von Henning betriebene Veränderung des Krafttrainings. Mhm. Henning wird niemanden in die tägliche Schwimmtrainingsarbeit reinreden, die über Höhentrainingslager oder Nicht-Höhentrainingslager, über ganz viele Kilometer, über mittelmäßig viele, über nicht so viele Kilometer geht. Also er redet da nicht in die Details des Schwimmens rein, sondern es geht auf eine Veränderung hinaus, die den Athleten für das Krafttraining empfohlen wird. Mehr ist es erstmal nicht. Hm. Diese ist sogar noch abgestuft nach verschiedenen Streckenlängen. Also man kann das wirklich in seinen Trainingsprozess gut mit eingliedern, ist meine Meinung. Und ich glaube, wenn man da mit ein bisschen mehr Offenheit an die Sache rangehen würde, könnte das durchaus erfolgsversprechender sein.
Ja, ich frage mich halt, wie es jetzt weitergehen soll. Ich meine, die Parteien müssen ja an einen Tisch. Es gibt dann auch noch das Beispiel, was auch in der Süddeutschen zum Beispiel hier angemerkt wird, Vanessa Grimberg, die ihren Beruf tatsächlich aufgeben muss, weil sie war, glaube ich, in der Bundeswehr Sportfördergruppe. Dort musste sie raus, weil sie eigentlich weiter in Stuttgart trainieren will. Auch hier möchte Henning Lamberts gerne an verschiedenen Bundesstützpunkten trainieren und das auch so ein ganz kleines bisschen zentralisieren. Muss da jetzt ein bisschen Gras über die Sache wachsen oder wie kann man das in irgendeiner Weise dann wieder aufgreifen? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Henning Lamberts im Moment sehr angezählt ist und frage mich halt, wie man daraus wiederkommen will, dass Henning Lamberts dann als Bundestrainer dann auch gestärkt aus dieser Geschichte rausgeht.
Ja, das ist eine gute Frage, aber da muss man wieder ein klein wenig trennen zwischen der Geschichte jetzt exemplarisch Vanessa Grimberg und der Bundeswehr, da macht, glaube ich, wirklich keiner eine glückliche Figur dabei, und der ganzen Trainingsphilosophie bezüglich Krafttraining. Ich sehe halt, dass es von allen Seiten in einen Topf als eine Kritik gerade geworfen wird, wobei das völlig verschiedene Baustellen sind. Also wenn man da ein bisschen trennschärfer erstmal wieder arbeiten würde und das nicht so vermischen würde in den Gesprächen, glaube ich, wäre schon ein erster Schritt mal getan. Weil diese angestrebte Zentralisierung ist natürlich auch eine Geschichte, die nicht nur vom DSV kommt, sondern die auch von weiter oben vom DOSB auch für viele Sportarten angestrebt wird. Und das Sportartfachliche ist davon aus meiner Sicht auf jeden Fall zu trennen. Aber dass auch ein Bundestrainer vielleicht mal Fehler macht oder auch mal in der Kommunikation oder in seinen Entscheidungen nicht ganz hundertprozentig geschickt agiert, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Da kann jeder macht auch da mal Fehler. Und letztlich ist die Frage, wie man mit den Fehlern, die man eventuell gemacht hat, auch umgeht und ob sich da noch Türchen öffnen, mit denen man die wieder gerade rücken kann.
Wir werden es sehen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten dann zugeht, dann auch im DSV, weil, wie gesagt, es ist eine Geschichte, die im Moment wieder hängen bleibt, dass der DSV eher negative Schlagzeilen macht. Das war die WM. Jannik, wie geht's für dich weiter?
Ich habe letzten Freitag mit dem Training wieder begonnen, also die Saison 2017, 2018 aufgenommen. Werde jetzt erstmal, da sind wir wieder beim Thema, mit ganz, ganz viel Krafttraining starten.
Ja.
Und nach und nach auch das Schwimmen wieder einfließen lassen und hoffe, dass es dann im zweiten Jahr, in dem ich das Konzept verfolge, dann auch ein bisschen mehr an Resultaten noch zu sehen ist.
Also 2017 gibt es dann aber keine Wettkämpfe mehr für dich jetzt?
So wie es aussieht, werde ich im Dezember nochmal an Militärweltmeisterschaften teilnehmen, da ich ja auch Teil der Sportfördergruppe Schwimmen der Bundeswehr bin. Und ein paar kleinere Wettkämpfe auf jeden Fall.
Ja. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei. Jannik, es hat mir große Freude gemacht, mal wieder mit dir eine Woche lang über Schwimmen zu sprechen, über die gesamten Wettbewerbe. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich, dass du dir jeden Abend die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne habe ich das gemacht.
Das war die Schwimm-WM mit Jannik Lebherz hier mit unserer Zusammenfassung und auch einer Zusammenfassung dessen, was hier in den letzten Tagen rund um den DSV passiert ist.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.